ganz interessant, diese Art von Begegnung zwischen Mensch und Tier. Der Fuchs, der zurückblickt, der sich auf den Weg setzt und der den Menschen anblickt, das ist ein ganz sonderbares, inniges Verhältnis, was sich da aufbaut, auch irgendwie so ein Zauber. Und den gibt es in der Literatur sehr, sehr oft.
Sie sind etwa 2 Millionen Jahre länger auf der Welt als wir Menschen, Füchse. Und so ist es vielleicht nur angemessen, dass sie inzwischen auch die Städte zu ihrem Revier gemacht haben. Warum es ihnen da so gut gefällt, weshalb so viele Füchse in der Literatur auftauchen und wie Füchse überhaupt so ticken, all das und viel mehr kann man jetzt nachlesen in Katrin Schumachers Tierporträt Füchse in der Reihe Naturkunden bei Matthes und Seitz. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Weiterlesen, unserer Lesebühne zum Hören von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Anne-Dore Krohn und zu den ersten Füchsen, die mir begegnet sind, gehören die Comicfüchse Fix und Foxy. Schlau waren die, engagiert und aufgeschlossen, echte Identifikationsfiguren. Das war nicht immer so. Es gab auch Zeiten, in denen Füchse ein schlechtes Ansehen hatten. Und auch das kann man nachlesen bei Katrin Schumacher in ihrem Tierporträt. Wir haben in den letzten Wochen ja einige Verrenkungen betrieben, um mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern zu reden für diese Sendung. Einige haben sich in ihrem Smartphone aufgenommen. Wir haben auch Mikrofone vorbeigebracht. Wir haben Sprachnachrichten zugeschickt bekommen. Und mit Katrin Schumacher bin ich jetzt mal wieder ganz klassisch verbunden. Katrin, du sitzt in Halle an der Saale im Studio des Mitteldeutschen Rundfunks. Du bist also in deinem Revier, um gleich mit der zoologischen Sprache anzufangen. Und du darfst da sein, auch zu Corona-Zeiten, weil du da Redaktionsleiterin bist. Du sitzt also normalerweise auf der anderen Seite. Du bist normalerweise diejenige, die die Fragen stellt. Und jetzt ist es umgekehrt. Wie geht es dir damit?
Das ist sehr aufregend, immer noch, obwohl ich jetzt schon ein paar Interviews absolviert habe. Aber tatsächlich bin ich eigentlich immer die, die Fragen stellt und das auch sehr gerne tut.
Tja, jetzt ist es andersrum. Ich bin gespannt, ob du irgendwann die Gesprächsleitung dann an dich reißt.
Nein, das werde ich nicht tun. Ich danke erstmal überhaupt für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Die Kultur- und Literaturmenschen der ARD-Wellen, die laufen sich natürlich alle irgendwann über den Weg. Katrin Schumacher und ich haben uns auch schon auf Buchmessen getroffen. Deswegen duzen wir uns auch jetzt in diesem Gespräch. Und du hast mal, Katrin, ich weiß nicht, vor 1 oder 2 Jahren hast du mal irgendwann erzählt in so einer Runde, dass du gerade in einem Buch sitzt, du schreibst über Füchse. Und dann habe ich sofort gedacht, klar, du hast ja auch rote Haare und habe mich dann selbst geschämt vor mir selbst für diesen banalen Gedankengang. Ja? Und dann habe ich über dein Buch gelesen und war so ein bisschen beruhigt, weil da steht dann nämlich doch was über deine Haarfarbe. Inwiefern hat die was mit deiner Begeisterung für Füchse zu tun?
Ehrlich gesagt, mein Verleger hat auch nicht lang gezögert. Ich habe ihn irgendwann gefragt, ob es denn eigentlich schon einen Autor, eine Autorin für die Füchse gibt. Und Andreas Rötzer von Matthes und Seitz stockte ganz kurz und meinte dann, guckte nur so auf meinen Kopf und meinte, aha. Ja, es gibt schon eine Verbindung, sagen wir mal so. Also ich war schon immer relativ rothaarig oder orangefarbig auf dem Kopf und ich hatte eine Sportlehrerin, die mich immer als Füchslein bezeichnet hat und das irgendwie dieses Tier in mein Wappen reingeschrieben hat. Wieso auch immer. Dieser Fuchs hat mich irgendwie begleitet als Tier, als Schutztier oder Wappentier oder was auch immer.
Diese Tierporträts, Andreas Rötzer hast du gerade schon genannt, vom Verlag Matthes und Seitz, herausgegeben sind die von Judith Schalansky, sind keine wissenschaftlichen Annäherungen, sondern das sollen immer persönliche Kulturgeschichten sein. Also zum Beispiel hat Jutta Persson über den Esel geschrieben, Kurt Riechelmann über Krähen, Beatrix Langner über Kröten und Katrin Schumacher jetzt eben über die Füchse. Wenn man mal so ein bisschen schaut, was du alles so machst, Katrin, dann denkt man, du bist auf jeden Fall einer der Menschen, die sich absolut nicht langweilen in ihrem Leben. Wie gesagt, Redaktionsleiterin beim MDR, du moderierst auch Fernsehsendungen, du bist Kritikerin unter anderem bei der Buchzeit, bei Dreisat, du sitzt in diversen Jurys. Was war es denn noch über die Verbundenheit der roten Haare hinaus, das dich wirklich dazu angetrieben hat, dir die Zeit zu nehmen, ein ganzes Buch über Füchse zu schreiben?
Also ich habe sehr lange dran geschrieben, das vielleicht vorweg, weil ich es quasi nebenbei gemacht habe oder mir immer so Zeit freigeschaufelt habe, kleine Sabbaticals genommen habe, um überhaupt schreiben zu können. Ich habe aber dann überlegt, wenn ich mich dem Tier näher, dann möchte ich das möglichst umfassend und auch sehr intensiv. Also ich bin zum Beispiel mit einer Jägerin mitgegangen, ich habe einen Kürschnerkurs gemacht, also ich habe gelernt, Pelz zu nähen. Ich habe mich in naturwissenschaftliche Fachliteratur eingelesen, durch die ganze Literatur natürlich auch. Ich habe Stadtfüchsen hinterher spioniert. Also ich weiß ganz genau, wo hinterm Kunstmuseum in meiner Stadt die Fuchsbauer sind, welchen Weg sie durch welche Grundstücke hier nehmen und so weiter. Und habe dann versucht, so ein wenig auch im Schreiben diese Überfülle an Material und dieses auch Schnüren des Tieres, dieses Mäandern ein bisschen nachzubilden. In der Sprache, einfach in den Beobachtungen, in der Komposition des Buches.
Also wirklich ein regelrechter Beutezug, den Katrin Schumacher hier beschreibt in diesem Tierporträt über Füchse. Du bist ja 1974 geboren in Lemgo in Nordrhein-Westfalen. Wir teilen beide also eine Kindheit in den 70er und 80er Jahren in Westdeutschland, auch mit entsprechender Lektüre. Vermutlich haben wir ähnliche Kinderbücher gelesen, in denen auch immer Füchse wieder aufgetaucht sind. Welchen Füchsen bist du in deiner Kinderbibliothek begegnet?
Naja, das waren natürlich die Füchse von Janosch. Ja, das waren die ersten. Das waren die Bösartigen, die dann, Janosch mochte keine Füchse, sagen wir mal so. Das waren die, die immer so im Engtanz mit der Maus oder der Gans waren. Und entweder blieb von der Maus nichts übrig oder vom Fuchs. Manchmal landete der auch so als Pelzkragen am Hals der Gans. Also das waren vielleicht die ersten Füchse, die ich wahrgenommen habe und die auch kein so gutes Image hatten, muss man sagen. Und dann ging es halt weiter. Also es gab Nils Holgersson mit dem alten Smirre, der hatte auch ein ziemlich mieses Image. Und wen gab es denn da noch? Ja, hier Pinocchio, genau, Carlo Collodi. Der kleine Prinz natürlich. Es gibt diesen Wüstenfuchs, der dem kleinen Prinz so als Begleiter zur Seite steht, als im Grunde so philosophisches Element in dem Buch. Ja, und dann ging das so weiter. Fantastic Mr. Fox von Roald Dahl. Interessanterweise hat der Fuchs auch so einen Imagewechsel mitgemacht. Ich glaube, mittlerweile ist es doch wirklich das Kinderbuch-Heldentier der Stunde, oder?
Ja, also geht mir auch so. Ich habe meinem Sohn bestimmt 8 Bücher mindestens vorgelesen, wo irgendwelche Füchse vorkommen, die aber wirklich immer eher schlau sind. Mhm. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, um mal reinzuhören in dein Tierporträt, Katrin. Und zwar eine Stelle, wo du eben über den Fuchs schreibst, als literarische Institution. Da beginnt es auch mit Janosch und es geht weiter, das kann man, glaube ich, jetzt vorher schon verraten, es geht weiter bis zurück zu Aesop und dann wieder auf der Zeitleiste nach vorne bis zu Goethe.
Rote Lumpen, die kleine zerknitterte Socke, nur noch eine. Wie mag die andere wohl geschmeckt haben? Die Wolle auf der Zunge und ob sie wohl ein bisschen salzig war? Das hat mich als 5-Jährige über die Maßen beschäftigt. Die Socke war das Einzige, das in der Bildergeschichte von Janosch von der Maus übrig blieb. Der Fuchs sah darüber ziemlich zufrieden aus, mit seinen von breiten Lächeln zu Strichen gewordenen Augen. Soweit ich mich erinnere, war dies eine der erlesenen Erkenntnisse meiner Kindheit. Wechselt ein Fuchs ins Schwarz auf Weiß, wird's blutrot. Konnte es wirklich so etwas wie den ultimativen Feind geben? Janosch, Selma Lagerlöf und Carlo Collodi sagten ja. Der Fuchs in ihren Geschichten ist der hinterlistige Jäger, der seine Beute immer wieder um ein paar Meter voraus zu sein scheint. Und es sind die Kleinen und die Hölzernen, die Schwachen und die Kinder, die in den Geschichten den schlauen Fuchs dann schlussendlich doch überlisten. An ihm müssen sie ihre Heldenprüfung bestehen. Aus dem Buch über den Wildgansfreund Nils Holgersson, das 1906 und 7 erscheint und von Selma Lagerlöf ursprünglich als pädagogische Landeskunde verfasst wurde, geht klar hervor, schaffst du den Fuchs, schaffst du alles andere. Überhaupt ist die gerade erst im 18. Jahrhundert aufkommende Kinderliteratur bis in die Moderne eindeutig mit ihrem Programm des füchsischen Unholds, der als scharf, zahniges und züngiges Tierwesen den Protagonisten in den Weg gestellt wird. Wir arbeiten einzig für das allgemeine Wohl, wir wollen nur andere reich und glücklich machen, sagt der hinterlistige Fuchs in Collodis Pinocchio von 1881 und schafft es als fiese Figur noch 1905 in der deutschen Adaption von Otto Julius Bierbaum, Zäpfels Kern. Auch in der russischen Variante von 1936, das goldene Schlüsselchen von Alexei Nikolajewitsch Tolstoi, spielt die gemeine Füchsin dem Holzknaben Buratino übel mit. Und jetzt würde ich gern springen 2 Seiten weiter zu einem der größten Fuchsfreunde der Weltliteratur. Du hast es schon gesagt, Anne-Dore. Es geht weiter nach Weimar. Der Gast war notwendig verwirrt. Zitat, denn künstlich war er gebaut. Löcher fanden sich hier und Höhlen mit vielerlei Gängen, eng und lang und mancherlei Türen zum Öffnen und Schließen. Geladen zum ewigen Tee. der in Goethes Wohnhaus am Weimarer Frauenplan ausgeschenkt wurde, musste ein aufmerksamer Besucher nach dem Erklimmen der großen Empfangstreppe mit perfektem Schrittmaß sich irgendwann darüber klar werden, wo er gelandet war: in einem Fuchsbau. Das zweigeschossige Vorderhaus, flankiert von einem einstöckigen Hinterhaus und einem Innenhof, verbunden mit verwinkelten Bauten, Wendeltreppen und kleinen Stufen, Tapetentüren und schmalen Durchgängen, es macht bis heute den Eindruck eines Malepartus, also eines schlechten Durchgangs. Seine Zeitgenossen empfanden Goethes private Gemächer dementsprechend als mäßig, mit ungleichen Zimmern. Und windet man sich heute im Strom all der Goethe-Jünger durch seine winkelige Wohnung, kann man diese naserümpfende Feststellung teilen. Man geht verloren, unweigerlich, in diesem Haus mit schöner Fassade und konfusem dahinter. Der zentrale Kessel sind zwei verbundene und repräsentative Empfangs- und Gesellschaftsräume, darum ein Gewirr von Gelassen und Gängen. Genau wie in seiner Nachdichtung der Reinecke-Fabel beschrieben, baute sich Johann Wolfgang von Goethe sein 1782 bezogenes und 10 Jahre später erworbenes Stadthaus ab 1792 in einen Fuchsbau um.
Ein Auszug aus dem Tierporträt Füchse von Katrin Schumacher. Wir hatten hier eben den Fuchs unter anderem bei Janosch und Goethe als großer Fuchsfreund, der in Weimar sich selbst eine Art Fuchsbau gebaut hat. Du hast ja vorhin schon mal kurz gesagt, das Ansehen des Fuchses hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Inzwischen scheint er wieder ziemlich en vogue zu sein, hat einen guten Ruf, aber es gab ja auch Zeiten, da ist er quasi in Ungnade gefallen. Nicht zuletzt gibt es ja dieses bekannte Kinderlied »Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her«. Wie kommt denn das, dass sich das Ansehen des Fuchses so verändert hat?
Also ich glaube, das ist meine These, dass die Ambivalenz des Fuchses, diese Mehrdeutigkeit, diese Listigkeit, also er taugt ja auch zum Beispiel überhaupt nicht für Märchen, weil er weder schwarz noch weiß ist. Er taugt super für Fabeln, weil er tatsächlich so eine menschliche Listigkeit transportiert und auch so eine Überkodiertheit. Also ich glaube, dass diese Ambivalenz dazu geführt hat, gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dass er in der Literatur wahrgenommen wurde als Figur, die man gut für zum Beispiel ein Emanzipationsgeschehen einsetzen konnte. Also es gibt einen verrückten Roman von 1922, an dem sieht man das ganz gut. Da kommt ein Mann in die schlimme Lage, dass seine Frau auf einem Waldspaziergang sich in einen Fuchs verwandelt. Lady into Fox, also Dame zu Fuchs. So heißt das Buch von David Garnett, einem Briten. Und da wird also wirklich ausbuchstabiert ein Emanzipationsgeschehen. Diese Füchsin lebt also an der Seite des Mannes weiter als Ehefrau, füttert sie mit Trauben und ist ihr sehr zugetan. Aber irgendwie funktioniert das halt nicht mit einem wilden Tier zu leben. Es geht dann auch nicht unbedingt gut aus, für alle nicht. Ich will nicht weiter verraten. Aber an diesem Roman merkt man sehr gut, dass da etwas nutzbar gemacht wird, was diesem Fuchs zugeschrieben wird, nämlich so eine Wildheit und Ambivalenz und auch so eine Nichtfassbarkeit gewissermaßen. So geht es eigentlich weiter. Also der Fuchs wird dann als Gegenüber installiert, als philosophisches Gegenüber, als Ansprechpartner. Und das geht tatsächlich bis in die Gegenwartsliteratur, wenn man mal schaut. Also in Crusoe von Lutz Seiler zum Beispiel, da gibt es diesen toten Fuchs am Steilhang, der eigentlich so die weiseste Figur ist in einem Roman, mit der sich Ed immer unterhält. Oder bei Sascha Stanisic die Fähe, die da durch die Uckermark schnürt. Das sind Figuren, die sicherlich eine Sympathie haben und auch so eine Weisheit, die vielleicht auch über die Weisheit der Menschen hinausgeht.
Bei Sascha Stanisic vor dem Fest, diese Szene mit der Fee, die da nachts durch die Gegend schnürt, wie du gerade gesagt hast, die hat mich auch wahnsinnig beeindruckt und ich war vor allem wieder mal beeindruckt davon, was Literatur kann. Ich habe mich tatsächlich, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben in einen Fuchs hineingefühlt. Wie ging dir das? Ging es dir auch so, dass du dich richtig einfühlen konntest durch diesen Text oder bist du vielleicht an anderer Stelle mal, ich sage jetzt mal lapidar, dem Gefühlsleben von Füchsen nahegekommen?
Gefühlsleben schwierig, also durch die Literatur auf jeden Fall, also auch bei Sascha Stanisic. Ich habe ihn dann irgendwann gefragt, wie eigentlich dieser Fuchs in sein Buch gekommen ist, also wieso diese Füchsin sein musste, die ja wirklich wunderbar funktioniert. Er macht es ja auch nicht so, dass er die Fähe vermenschlicht, sondern dass er da einen sprachlichen Trick findet, weshalb da immer noch so eine Art von Barriere ist zwischen Mensch und Tier. Also die habe ich auch nicht angetastet in meiner ganzen Recherche. Nee, ich habe ihn gefragt, wie denn der Fuchs in sein Buch gekommen ist, und er meinte dann, ja, das war ganz verrückt. Also er ist durch die Uckermark gelaufen, so 3 Nächte lang, weil er nicht schlafen konnte, immer wieder nachts. Ist ihm dann diese Füchsin begegnet, hat sich da einfach auf den Weg gesetzt und hat ihn angeguckt. Und in der 3. Nacht wusste er, die will in mein Buch. Und diese, das ist ganz interessant, diese Art von Begegnung zwischen Mensch und Tier, die ist mir wiederum an ganz vielen Ecken und Enden begegnet. Also der Fuchs, der zurückblickt, der sich auf den Weg setzt und der den Menschen anblickt, das ist ein ganz sonderbares, inniges Verhältnis, was sich da aufbaut, auch irgendwie so ein Zauber. Und den gibt es in der Literatur sehr, sehr oft.
Das beschreibst du auch in deinem Tierporträt, dass der Fuchs die Menschen irritiert, weil er eben zurückblickt. Man nennt die Augen von Füchsen auch Lichter. Auch das habe ich hier gelernt. Hattest du auch schon mal Augenkontakt mit einem Fuchs?
Schwer zu sagen. Also der Fuchs, der mir, glaube ich, am längsten in die Augen geblickt hat, wobei ich gar nicht weiß, ob er mich gesehen hat, der war der kleine Fennek im Nachttierhaus in Berlin im Zoo.
Ah, den kenne ich auch, da wo man nach unten geht,
man muss nach unten, ja. Genau. Das sind ja so die Wüstenfüchse, diese kleinen, die sind da unten und schwitzen so ein bisschen durch ihre großen Ohren in die Nacht.
Mit riesigen Ohren.
Riesige, wunderschön.
Sieht eher aus wie eine Fledermaus.
Genau. Der heißt auch interessanterweise Bat-Eared Fox im Englischen. Er heißt gar nicht Fennek, sondern er heißt Fledermausohrfuchs.
Und er hat zurückgeguckt?
Ich glaube, er hat zurückgeguckt, wobei ich nicht genau weiß, ob er mich gesehen hat, weil es war so dunkel.
Diesen Fennek kann man übrigens auch in diesem Tierporträtband wunderbar sehen, denn hinten, wie in all diesen Tierporträtbänden, sind noch Zeichnungen von den verschiedenen Arten. Und hier gibt es unter anderem den Bengalfuchs, den Marderhund, den Schwarzsilberfuchs und auch den Fennek mit wunderbaren Zeichnungen von Falk Nordmann. Also wunderschön auch einfach anzuschauen, wie all diese Tierporträts sind, sie einfach sehr, sehr bibliophil. Der Band über den Fuchs ist natürlich in Fuchsrot, ist das die richtige Bezeichnung für dieses Orange-Rot?
Ich glaube schon, oder Kamin oder so, ich weiß es gar nicht genau. Ist auf jeden Fall sehr schön geworden.
Und auch mit rotem Schnitt und natürlich Fadenheftung in Rot. Mhm. Also dieses Buch an sich ist auch schon ein Kunstwerk und es sind auch sehr viele Abbildungen von Kunstwerken da drin, denn der Fuchs hat nicht nur die Literaten inspiriert, sondern auch die Maler und Zeichner. Unter anderem sieht man hier Bilder von Franz Marc, die berühmten kubistischen Füchse in Blau und in Rot. Gustav Courbet hat ihn gemalt, Lukas Cranach, es gibt japanische Holzschnitte. Warum ist der Fuchs auch für die Kunst so interessant? Also wirklich schon auch mittelalterliche Abbildungen gibt es ja mit Füchsen.
Es ist tatsächlich so, dass der Mensch in dem Moment, als er anfing, sich zu malen, also auch in Höhenzeichnungen und so, hat er sich den Fuchs zur Seite gestellt, hat er sich den Fuchs zur Seite gemalt. Und das ist eine Tradition, die, ich glaube, durch ganz viele Kanäle einfach auch nie aufgehört hat.
Und nicht nur die Kunst und die Literatur hat der Fuchs erreicht und durchdrungen, sondern auch die Musik. Ich habe eine kleine Überraschung für dich, Katrin. Ich spiele jetzt mal den Refrain eines Klassikers der deutschen Hip-Hop-Geschichte ein. Du wirst wissen, was es ist.
Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd.
Das war die Band Absolute Beginner um Jan Delay. Katrin, du weißt natürlich, warum ich das hier eingespielt habe. Dieser Song heißt Füchse. 1998 ist der rausgekommen. Wirklich ein Klassiker der Hip-Hop-Geschichte. Was für eine Rolle spielen Füchse in diesem Song?
Also erstmal sind sie listig und sie laufen alle miteinander rum und sie versuchen zu jagen. Und das Interessante an dem Song ist ja, dass da der Fuchs als Rudeltier beschrieben wird. Mhm. Und früher hat man gedacht, Moment, Füchse sind doch Einzelgänger. Und es gibt am Schluss ja diesen Anrufer, der sagt, Füchse sind doch keine Rudeltiere. Und Jan Delay sagt so, ist egal, Hauptsache der Rhyme ist fett. Und das ist wirklich ganz lustig. Man hat immer gedacht, Füchse sind Einzelgänger. Und wenn man in den Wald geht, dann stimmt das auch. Also da ist es auch tatsächlich so, dass die Fähe ihre Jungen wegbeißt irgendwann im Herbst und sagt, hier, sucht euch euer eigenes Revier. In der Stadt allerdings, und das ist total verrückt, in der Stadt werden die Füchse zu Rudeln. weil sie dort keine Feinde haben. Also da lebt der Fuchs also im Familienverbund, zum Beispiel ums Berliner Kanzleramt. Die sind ja ganz berühmt, die Füchse, die da wohnen. Und die sind alle zusammen. Und mittlerweile ist es so, das sind ganz neue Forschungserkenntnisse, dass sich auch Stadtfüchse mit Landfüchsen überhaupt nicht mehr paaren. Also da gibt es irgendwie nicht mal mehr großen Kontakt.
In Berlin kennt man tatsächlich ja viele Füchse. Es gibt auch einen ganz berühmten Fuchs, der auch in deinem Buch auftaucht, der am Spielfeldrand von Blau-Weiß Berolina sitzt in Berlin-Mitte. Im Garten meiner Eltern lebt auch eine ganze Fuchsfamilie. Die sind auch überhaupt nicht scheu. Es ist irre, diese Stadtfüchse. Warum fühlt sich der Fuchs eigentlich so wohl in der Stadt? Es gibt inzwischen sogar mehr Füchse in der Stadt als auf dem Land im Vergleich.
Also er ist im Grunde der perfekte Mitbewohner, ja, weil er mag unseren Müll. Er schläft, wenn wir wach sind. Er kann Radau vertragen, weil er sein Gehör quasi abschalten kann. Also, und er ist, ja, man kann schon sagen, dass wir mittlerweile vom selben Teller essen. Er ist halt ein Wohlstandsphänomen. Also da, wo unser Müll ist, da ist auch gern der Fuchs.
Vom selben Teller essen. Es gibt einen britischen Forscher, Charles Foster, der hat spektakuläre Fuchsforschungen angestellt. Der hat sich wirklich unter die Londoner Füchse gemischt, hat mit ihnen unter den Büschen mehr oder weniger gelebt, soweit es eben möglich ist für Menschen. Katrin, wie weit bist du gegangen bei deinen Recherchen zu diesem Füchse-Porträt? Wie nah bist du den Füchsen gekommen?
Den Lebendigen relativ nah. Ich muss auch gestehen, meine ganzen durch Brombeerhecken kriechen hier in der Stadt und irgendwelche Absperrgitter überwinden. Das hat mir der Lektor alles durchgestrichen.
Oh, schade.
Weil er meinte, da wird's irgendwie nerdig. Nee, tatsächlich. Also ich bin hier auf Fuchswegen unterwegs gewesen in der Stadt und fand es sehr, sehr spannend, dann Fuchsbaue zu entdecken und so Fuchsfressreste und so weiter direkt an der Kneipenmeile hier. Und dann habe ich aber auch versucht, tatsächlich, wie ich schon sagte, ich habe einen Kirschner-Kurs gemacht, um irgendwie festzustellen, was passiert eigentlich mit dem Tier, wenn es tot ist und dann wieder zu einem ja absonderlich lebendigen Material wird wie Pelz. Also wie geht das? Wie ist das? Das war eine sehr harte Erfahrung, muss ich sagen. Also mit der Pelznähnadel dadurch tatsächlich Haut zu stechen. Und ich bin natürlich auch in die Landschaft gezogen, wobei so im Wald ist der Fuchs wirklich am allerschlechtesten zu finden.
Aber du hast ihn dennoch gefunden, denn du hast investigative Recherchen betrieben, nicht nur bei einem Kirschner, was man hier sehr anschaulich nachlesen kann in deinem Porträt, sondern du bist auch mit einer Jägerin auf den Hochsitz geklettert. Und dazu hören wir jetzt auch mal einen Auszug aus deinem Buch, Katrin Schumachers Porträt über Füchse.
Keine Cracker und kein Kohlrabi, schreibt mir Anna, bevor wir uns treffen. Kein knisterndes Butterbrotpapier und am besten Wolle, grün, braun oder schwarz. Dunkelblau? Ganz schlecht. Blau ist das Rot des Waldes. Blau sticht Tieren ins Auge. Das Spektrum kurz vor dem Ultraviolett hat Signalwirkung auf sie. Vor meinem ersten professionellen Mal auf dem Ansitz war mir nicht klar, dass sich nicht nur der Fuchs vor dem Jäger versteckt, sondern der Jäger sich vor dem Fuchs. Wie leise der Gang über die Wiese geschehen, wie leise den Hochsitz hinaufgestiegen werden muss. In langsamen Bewegungen werden die Utensilien verstreut. Hier die Brotbüchse, da das Fernglas. In der linken Ecke lehnt Annas Gewehr. Die erste Stunde, sagt Anna, ist Lesezeit. Man muss das Rascheln vergessen machen, das man mitgebracht hat beim Erklimmen. Das leise Lesen in Buch oder Smartphone hilft. Erst wenn die Landschaft sich nicht mehr an einen erinnert, kann in der Umgebung gelesen werden. Wir glasen den Waldrand ab und sehen einen Fuchs, sehen ein Reh. Die Zeit vergeht flach atmend. Der junge Fuchs tanzt, maust, schnürt im nicht ganz hohen Gras. Das Reh löst sich auf. Ein zweiter Fuchs, ein dritter. Er schleppt etwas mit sich. Einen Hasen? Nein, den Lauf eines Rehkitzes. Ein Zeitvertreib beginnt, Beute wird versteckt, vergraben, gefunden, beknabbert, die Wiese wird zum Spielfeld. Ein Fuchs trinkt, ein leises, staccatoartig schlürfendes Geräusch direkt unter dem Hochsitz, an dem der Wassergraben entlangläuft. Wie ein Hund, denke ich, während ich ihn in diesem friedlichen Moment beobachte. Ein paar Meter nur neben mir, ich kann seine kleine Zunge sehen. Ein paar Tage vorher fragt mich Anna am Telefon, ob es okay sei, wenn sie schieße. Auch wenn wir primär zum Beobachten aufbrechen, hat der Bauer, auf dessen Wald und Wiese wir vom Hochsitz aus schauen, ein großes Interesse daran, dass die Zahl der marodierenden Wildschweine und Waschbären, ja, auch Füchse, dezimiert wird. Ist es okay? Später werden wir von einer Horde Waschbären erschreckt, die mit Krawall die Wiese entert. Nach nur 3 Stunden sind die Sinne also schon so geschärft, dass ein paar Waschbären zur Sensation werden. Anna legt an. Ich stecke mir die Finger in die Ohren. Doch es ist bereits zu dunkel. 5 verschwommene Knäuel rasen durch das Gras. Zu diffus, um ihnen nach dem Leben zu trachten. Tierschutzgesetz, Jägerpflicht. Ein verletztes Tier dürfte man niemals sich selbst und seinem Schicksal im Wald überlassen. Frauen sind die besseren Jäger, meint Anna noch flüsternd. Der klare Kopf, wohl weniger Testosteron. Überhaupt, sie selbst weint um jeden Fuchs, den sie schießt. Wir blicken still in die Dämmerung und hören den leiser werdenden Waschbärenradau. Wir suchen unsere Dinge zusammen und gehen durch den Abendtau, rascheln wie die Bären und werden beobachtet von den Füchsen. Das lautlose Sitzen, die anschwellenden Geräusche des Waldes, die Stille ohne Schuss, denke ich, ist wahrlich keine Stille, ist sehr okay.
Katrin Schumacher mit einem Auszug aus Füchse. Die Literaturwissenschaftlerin und MDR-Redaktionsleiterin hat für dieses Buch unter anderem mal nicht die Nase nur in Bücher gesteckt wie sonst, sondern auch die Landschaft gelesen. Diese Formulierung kam hier gerade in der letzten Passage vor. Warst du froh, Katrin, dass nicht geschossen wurde, als du auf dem Hochsitz saßt?
Ja, ganz klar.
Aber du hättest das in Kauf genommen.
Ja, ich hätte es in Kauf genommen. Es ist ein Beruf.
Gehört ja, dazu,
also,
ja.
Es gehört dazu und ich habe auch versucht, tatsächlich in dem Buch mich relativ sachlich und auch wertfrei diesem Thema Jagd zu nähern. Also mich selber gar nicht auf irgendeine Position zu setzen, sie zu verdammen oder zu überhöhen. Also ich habe da einfach versucht, eine Distanz zu halten und auch teilnehmende Beobachterin zu sein.
Es ist aber so, auch das habe ich in deinem Buch gelesen, dass jedes Jahr etwa 500.000 Füchse geschossen werden, entnommen werden müssen, einfach auch um sie sozusagen zu dezimieren, um die Population nicht zu groß werden zu lassen? Oder was ist der Grund?
Ja, wobei das Absonderliche ist, dass wenn der Jagddruck erhöht wird, das habe auch ich gelernt, dann kann der Fuchs seine Population steuern. Also er bringt dann einfach mehr Junge zur Welt. Im Grunde kann man kaum etwas machen gegen eine Überpopulation von Füchsen. Die sind einfach da. Und wenn sie weniger werden sollen, wenn irgendjemand sagt, werdet weniger, dann sagen sie nee. Mehr.
Der Fuchs lässt sich nicht so schnell unterkriegen. Wir können ihn viel besser kennenlernen in diesem Buch Füchse, ein Porträt von Katrin Schumacher. Katrin, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gern, danke.
Und ich bin jetzt verbunden mit Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium, mit dem zusammen wir diese Lesebühne ja betreiben. Auch er hat Katrin Schumachers Tierporträt über Füchse gelesen. Thorsten, du sitzt da gerade in deinem Büro am Schreibtisch mit Blick ins Grüne. Wie ist denn das da bei euch in Wannsee? Sieht man da auch manchmal Füchse?
Hier sieht man Füchse und dass das nicht nur ein Gerücht ist, das wissen alle, die unser berühmtes LCB-Fuchs-Foto schon mal gesehen haben. Denn der Fuchs wurde auch tatsächlich schon fotografiert und ist hier sehr präsent. Schleicht sehr oft durch den Garten. Was heißt schleicht? Er schreitet eigentlich.
Er schnürt, habe ich jetzt gelernt.
Garten. Er schnürt. Das ist wundervoll an diesem Buch von Katrin Schumacher, dass es da auch dieses Glossar gibt mit der Jägersprache und all diesen Begriffen. Das ist einer der Vorteile dieses Buches, dass man wahnsinnig viel lernt über Sprache, über Füchse und vor allem über Menschen. Das fand ich am tollsten.
Der Mensch im Vergleich zum Fuchs oder in seinem Verhältnis zum Fuchs?
Das ist ja so schön an der Reihe Naturkunden insgesamt und auch an diesem Buch, dass ich beim Lesen ganz viel lerne über, ich weiß nicht, über Quallen und über diesmal Füchse. Aber dass mindestens genauso viel klar wird über die menschliche Wahrnehmung, also wie wir Dinge auf Füchse projizieren, wie wir unsere Sehnsucht nach Wildheit in diese Tiere einfach projizieren und dann immer das in ihnen sehen, was wir vorher reingesteckt haben. Und das, finde ich, wird sehr, sehr deutlich, wenn man dieses Buch liest.
Ich finde das auch immer wieder erstaunlich bei dieser Tierporträtreihe, wie tief sich die Tiere in unsere Kulturgeschichte hineingeschrieben haben. Hast du denn, Thorsten, Erinnerungen an deinen ersten prägenden Fuchs?
Ich komme vom Land, aber da waren, und das ist ja auch was, was in dem Buch klar wird, auf dem Land bei uns waren Füchse gar nicht so oft zu beobachten. Zumindest habe ich das nicht mitgekriegt. Aber als ich nach Berlin kam, da traf ich dann immer mal wieder abends am Marianenplatz Füchse und habe mich dann hin und wieder mit ihnen unterhalten.
Aber jetzt musst du mir noch abschließend verraten, wie du dich mit Füchsen unterhältst.
Naja, ich habe mit ihm gesprochen und er saß einfach stolz vor mir. Das ist im Wesentlichen dann die Unterhaltung gewesen. Viel mehr fand da nicht statt.
So viel zum Thema, was wir so projizieren. Vielen Dank, Thorsten Dönges vom Literatur.
Sehr gerne.
Füchse. Das Tierporträt von Katrin Schumacher ist dieses Frühjahr bei Mattes und Seitz erschienen. Herausgegeben von Judith Schalansky, mit vielen farbigen Abbildungen und außerdem Illustrationen von Falk Nordmann. 160 Seiten für 20 Euro. Wir lesen weiter auf unserer hörbaren Lesebühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium. In der nächsten Folge spricht meine Kollegin Franziska Walser mit Thorsten Nagelschmidt über sein Buch Arbeit. Eine Reise in die Berliner Nacht mit Porträts von Menschen, die nachts wach sind, aber nicht, weil sie Party machen, sondern weil sie arbeiten. Eine Späti-Verkäuferin taucht dort zum Beispiel auf, ein Taxifahrer oder eine Sanitäterin. Das war Weiterlesen für heute. Ich bin Anne-Doro Krohn und ich sage Tschüss, lesen Sie weiter.